der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Resing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornets, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host, Jan Klein-Resing. Heute habe ich noch eine kleine Bonusfolge für euch. Wir werden heute noch über die Relegationsspiele zur zweiten Liga und zur Bundesliga sprechen und das DFB-Pokalfinale noch einmal kurz aufarbeiten. Dann werden wir auch noch über ein paar Transfergerüchte sprechen. Ich finde, das ist immer ganz, ganz schön nach der Saison. Und ganz am Ende werde ich dann noch den Sommerfahrplan von Tornets für euch bereithalten bzw. euch erläutern. Denn, wie ihr wahrscheinlich wisst, haben wir in diesem Jahr eine Europameisterschaft. Sie findet in Deutschland statt. Und dort habe ich dann auch noch die eine oder andere kleine Überraschung für euch parat. Fangen wir dann aber erstmal mit dem DFB-Pokalfinale an. Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Auf dem Papier definitiv eine klare Angelegenheit. Obwohl Leverkusen an dem Donnerstag vor dem Pokalfinale am vergangenen Samstag eine herbe Niederlage im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo hinnehmen musste mit 3:0. Dreimal Ademola Lookman, ehemaliger Leipziger. War es dann natürlich klar, dass sie mit Wut im Bauch zu diesem Finale reisen werden nach Berlin und Kaiserslautern natürlich nur eine Möglichkeit hat, nämlich gut zu pressen, tief zu stehen, sicher zu stehen und dann schnell zu kontern. Dementsprechend war es dann natürlich auch nicht überraschend, dass Spieler wie Zulinski, wie ein Redondo, wie ein Ache auf dem Platz standen beim 1. FC Kaiserslautern. Aber die individuelle Qualität von Bayer Leverkusen hat sich nach gut 10 Minuten dann durchgesetzt. Anfangs war Kaiserslautern noch sehr mutig mit dabei, haben dann noch etwas früher gepresst, hatten die ein oder andere gute kleine Passstaffette, auch einen guten Abschluss. Aber dann hat sich irgendwann doch die Qualität des Leverkusener Spiels durchgesetzt. Leverkusen hat sich dann auch noch selbst dezimiert. Kusunu sieht gelb-rot, nachdem, ja, das erste Foul war für mich gar keins, da hätte man nicht um den Gelb gehen müssen, das zweite, er ist ihm halt auf den Fuß gestiegen, in der Zeitlupe oder am Standbild sah es sogar noch eher nach rot aus, aber so in der Dynamik war die gelbe Karte dann okay, dementsprechend war Kaiserslautern mehr als eine ganze Halbzeit in Überzahl, nichtsdestotrotz, am Ende hat ein genialer Moment gereicht. Granit Xhaka aus gut 18, 20 Metern mit links schweißt das Ding ein aus dem Rückraum. Und da hatte Keeper Kral bei Kaiserslautern natürlich keine Chance. Was natürlich auch ein bisschen bitter für Kaiserslautern ist, ist die Szene davor, weil Granit Xhaka in der Situation davor, ist ein bisschen handgreiflich gegenüber einem lauterer Spieler geworden. In der Zeitlupe sah es so aus, als hätte er ihn wirklich auch im Hals gepackt. Wäre natürlich eine Tätlichkeit gewesen. Aber auch hier muss man das natürlich dann auch in der Dynamik sehen. Also nicht nur das Standbild, nicht nur die Zeitlupe, sondern auch in der Bewegung. Und da ist er kurz dann an den Hals abgerutscht. Also für mich war es dann auch keine rote Karte. Es war diskussionswürdig, aber es war keine rote Karte. Und letztendlich hat Bayer Leverkusen das dann über die Zeit gebracht, sind Doublesieger. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch einen herzlichen Glückwunsch an den 1. FC Kaiserslautern, vor allen Dingen an die Fans. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Choreo vorher erinnern könnt. Das war mit dem roten Teufel, der dann in dem Topf die ganzen Gegner, die man vorher ausgeschaltet hat, hatte. Die Wappen, also das war schon beeindruckend. Dann auch die Pyro-Show. Wunderschön, also auf den Rängen hat definitiv Kaiserslautern gewonnen, auch von der Emotionalität her. Friedhelm Funkel in seinem letzten Spiel als Lauterer Trainer nochmal alles rausgehauen, auch die Lauterer Spieler haben sich nichts vorzuwerfen und wie gesagt, am Ende hat dann halt, wie so oft im Finale, eine individuelle Einzelaktion gereicht, damit es einen Sieger gibt. Das war das Pokalfinale. Kommen wir dann zur Bundesliga-Relegation VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf. Und ich nehme das jetzt gerade am Dienstag auf. Am gestrigen Montag war das Rückspiel. Und das war definitiv Werbung für den deutschen Fußball, diese zwei Spiele. Das habe ich auch auf Twitter/X geschrieben, dass ja es einfach an Spannung nicht zu überbieten war. In der ersten Partie in Bochum war Düsseldorf das klar bessere Team. Bochum ist nicht richtig in die Partie gekommen. Düsseldorf war giftig, spritzig, haben immer wieder die Zweikämpfe gesucht und auch gewonnen gegen die Bochumer Jungs. Und hatten natürlich auch einen überragenden Christoph Zolis auf dem linken Flügel. Ist der Torschützenkönig geworden, unter anderem mit 22 Treffern. Und das Hinspiel war so eindeutig 3-0, dass ich tatsächlich auch das Gefühl hatte, dass Bochum absteigen wird, dass sie davon nicht mehr zurückkommen werden. Auch im Hinblick auf den Rauswurf von Manuel Riemann, dem Torhüter, dem ja unangemessenes Verhalten vorgeworfen wurde gegenüber seinen Mitspielern, weil er eben auch immer wieder ausgerastet sein soll. Und dementsprechend war natürlich auch sehr viel Ballast auf der Bochumer Mannschaft. Aber, und das hat das Rückspiel gezeigt, am Ende hatten sie diese mentale Stärke, haben in der ersten Halbzeit gestern in Düsseldorf durch Philipp Hofmann das 1-0 erzielt. Dann hat Philipp Hofmann nochmal einen nachgelegt und am Ende gab es dann auch noch einen Elfmeter, den Kevin Stöger eiskalt verwandelt hat. So ging es in die Verlängerung, nachher ins Elfmeterschießen. Und da ist mir vor allem der Schuss von Kevin Schlotterbeck, dem Innenverteidiger des VfL Bochum, der Leihgabe des SC Freiburg, in Erinnerung geblieben. Denn der Ball einfach humorlos mit links auch ins linkere obere Eck geschweißt hat. Also einfach ja Mut bewiesen, Eier gezeigt und ganz mit ganz viel Selbstbewusstsein selbstverständlich den Ball reingehauen. Am Ende gab es dann einen tragischen Helden, oder keinen tragischen Helden, sondern eine tragische Figur mit Uschino. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid für den Düsseldorfer Rechtsverteidiger. Der ist 23 Jahre jung, hat den Ball dann in den Düsseldorfer Nachthimmel geschossen und damit dann auch den ja, Klassenverbleib von Düsseldorf in der zweiten Liga und den Klassenerhalt von Bochum in der ersten Liga damit besiegelt. Nichtsdestotrotz wird es beim VfL Bochum auch nicht gerade entspannter, denn die Zukunft von Trainer Heiko Butscher steht in den Sternen. Sportvorstand Patrick Fabian und Sportdirektor Lettau sollen anscheinend auch vor dem Aus sein. Also da wird auf jeden Fall noch einiges auf die Bochumer zukommen. Und bei den Düsseldorfern, da heißt es jetzt natürlich Wunden lecken und sich dann natürlich neu auf die kommende Zweitligasaison 24-25 vorbereiten. Ist natürlich die Frage, was da mit Spielern wie beispielsweise einem Zolis, der nur ausgeliehen ist von Norwich City, mit einem Aotanaka, an dem ja auch unter anderem der VfB Stuttgart dran ist, passieren wird. Was da noch an Wechseln geschehen wird. Aber ich denke, Klaus Allofs, der Geschäftsführer Sport und Trainer Daniel Thewen werden trotzdem eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen schicken und die auf jeden Fall oben mitmischen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ich als Köln-Fan freue mich natürlich dann auch auf das rheinische Derby, das natürlich dann auch immer für das gesamte Rheinland etwas sehr, sehr Positives ist. Und dann kommen wir noch zur Zweitliga-Relegation. Die müssen wir allerdings zweiteilen, denn ich nehme das vor dem Relegationsrückspiel auf. Das Hinspiel zwischen Jahn Regensburg und Wien Wiesbaden endete mit 2-2. Die erste Halbzeit war Regensburg sehr, sehr dominant, sind verdient mit 1-0 in Führung gegangen. Aber zur Halbzeit hat Wien Wiesbaden dann clever gewechselt, hat unter anderem mit Lien einen offensiven Mittelfeldspieler gebracht, der sehr variabel war, sehr viel rumgewirbelt hat, enge Ballführung, gute Steckpässe gespielt hat. Und mit Kapitän Sascha Mockenhaupt kam auch eine wichtige Defensivstütze zur zweiten Halbzeit rein. Mockenhaupt kenne ich noch von der Ed Borowski Show, für mich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Und ich kann sagen, ich bin schon ein kleiner Fan von ihm, bei aller Neutralität. Und ja, in der zweiten Halbzeit war Wiesbaden dann, haben von Dreier-Viererkette umgestellt, viel, viel griffiger, haben ihre Chancen dann auch eiskalt genutzt. Regensburg hat dann über Ganaus noch zurückgeschlagen, am Ende 2-2. Und das Relegationsrückspiel am heutigen Abend werde ich dann nach Ende aufnehmen und darüber berichten. So, wir sind jetzt kurz nach dem Rückspiel der Relegation zur zweiten Fußball-Bundesliga. Und der SVSV Jahn Regensburg hat es tatsächlich geschafft. Man hat dieses Spiel mit 2-1 gegen Wien-Wiesbaden gewinnen können. Aber, und das muss man auch sagen, Wiesbaden hat einen sehr, sehr guten Fight geliefert. Am Ende hat es nicht gereicht, denn Regensburg war einfach kaltschnäuziger vor dem Tor. Denn mit der allerersten guten Szene durch Kota macht man das 1-0, Flanke Faber, Kopfball Kota, 1-0, kurz vor der Pause. Das ist natürlich dann immer so ein neuralgischer Punkt beim gegnerischen Team, denn kurz vor der Pause, da fängt dann in der Kabine das Denken an, ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit kam es dann zu einer kontroversen Szene, Flanke von Wiesbaden in den 16er rein und dann wurde, oder sah es zumindest so aus, als würde der Regensburger den Wiesbadener runterziehen. Für mich ein glasklarer Elfmeter. Es gab leider nur die Kameraperspektive aus der Vogelperspektive. Deswegen war es nicht hundertprozentig zu sehen. Der Schiedsrichter hat auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Konter, Kota, ja, kann die Grundlinie entlang laufen. Versucht dann einen flachen Pass zu spielen. Der wird leicht von dem Regensburger abgefälscht. Landet direkt vor den Füßen von Faber, der dann trocken einschiebt. Am Ende bleibt für Wiesbaden dann nur noch der Anschlusstreffer und somit ist das Teilnehmerfeld für die kommende Saison fertig und Wiesbaden wird in Liga 3 spielen und Regensburg in Liga 2. Kommen wir dann noch zu den neuesten Gerüchten. Was ist seit der letzten Folge mit Thorsten Röwe, der Saisonabschlussfolge, geschehen? Zum einen hat der erste Schalke 04 seinen Kaderumbruch weiter vorangetrieben. Nach Danny Latza, Simon Terodde müssen jetzt auch Henning Matriciani, Cedric Brunner, Ralf Fährmann, wahrscheinlich geht auch ein Marius Müller, müssen alle gehen. Also der Umbruch wird auf jeden Fall im großen Stile vorangetrieben. Man hat jetzt mit Gantenbeiner und mit Rundum Hoffmann wahrscheinlich von Eintracht Braunschweig zwei neue Spieler an der Angel und mit Tristan Osmani aus der U19 natürlich einen sehr talentierten jungen Spieler, der sehr trickreich ist, ähnlich wie, also noch trickreicher als Oedra Ogo. Da finde ich ganz so physisch. Also bei Schalke passiert auf jeden Fall einiges. Es wurden auch viele Mitarbeiter jetzt entlassen, entbunden von den Aufgaben. Torwarttrainer Simon Hensler beispielsweise. Mike Bujo-Büskens als Co-Trainer ist nicht mehr mit dabei. Und die Art und Weise kann man natürlich kritisieren. Tillmann, der Geschäftsführer des FC Schalke 04, hat bei kurzen Gesprächen die Mannschaft davon und die Verantwortlichen davon unterrichtet. Es hat natürlich ein schlechtes Licht an die Öffentlichkeit oder ein schlechtes Licht auf Schalke geworfen, aus Sicht der Öffentlichkeit. Da muss man natürlich schauen, aber ich finde diesen rabiaten Weg wichtig, auch einfach dann konsequent jeden Stein umzudrehen, um ja sportlich und wirtschaftlich eine schlagkräftige Truppe auf den Rasen bringen zu können, die dann auch perspektivisch wieder in die Bundesliga aufsteigen muss. Denn da muss man sich schon im Klaren sein, dass das Konstrukt Schalke 04 natürlich auch mit all den Schulden in der Bundesliga tragbarer ist als jetzt in der zweiten Liga, wo die Einnahmen natürlich deutlich geringer sind, zwar auch die Ausgaben, aber die Einnahmeeinbußen über der Bundesliga fallen da schon deutlich mehr ins Gewicht. Auch beim HSV kam es zu einer Veränderung. Geschäftsführer Sport Jonas Bold ist nicht mehr da. Dafür hat jetzt der ehemalige U21-Nationaltrainer, zweifacher Europameister, ehemalige türkische Nationaltrainer Stefan Kunz übernommen. Hat auch Steffen Baumgart dann direkt schon eine Jobgarantie gegeben. Zumindest er darf den Saisonstart beim HSV betreuen. Da hängt es natürlich auch wieder von den Ergebnissen ab. Und insgesamt ist der Transfermarkt noch sehr, sehr ruhig. Ist noch nicht ganz so viel passiert. Aber spätestens, wenn jetzt das heutige Relegationsspiel vorbei ist, also wenn das Teilnehmerfeld feststeht, wenn dann die Europameisterschaft anläuft und vorbei ist, dann wird es richtig, richtig spannend. Und ich freue mich auf jeden Fall auf viele, viele Transfergerüchte. Deswegen schaut bei Twitter vorbei, schaut bei Instagram vorbei. Da poste ich immer wieder die neuesten Transfer-News und freue mich da natürlich auch immer, wenn ich da Likes, Kommentare bekomme. Euer Feedback ist mir natürlich immer sehr, sehr wichtig, denn ich mache es ja nicht nur für mich, sondern auch für euch. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich von euch was höre. In diesem Sinne verabschiedet sich Tornetz, der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast, in die Sommer-EM-Pause. Aber auf meinen Instagram-Kanalen werdet ihr immer wieder mit den neuesten News gefüttert. Ich habe auch zu EM ein paar spezielle Fakten des Tages dabei. Also schaut gerne vorbei. Und vielleicht habe ich hier noch die ein oder andere Überraschung während der EM für euch parat. Deswegen seid immer aktiv, schaut immer gerne nach. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und wir hören uns dann, wenn die Vorbereitung der zweiten Liga wieder anfängt. Und nicht vergessen, ab dem 1.7. wird das Teilnehmerfeld aktualisiert, bedeutet Köln, Darmstadt sind dann Zweitligisten, St. Pauli, Kiel, Erstligisten und Ulm und Münster sind Zweitligisten, wofür dann Rostock und Osnabrück Drittligisten sind. In dem Sinne, machet Jod, sagt man in Köln und somit heißt es auch, also machet Jod.